Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag, liebe Freunde. Am Mikrofon ist jetzt Kamrat Kwasi. Sie hören die Nachrichten. Präsident Václav Havel hat heute Wladimír Špidla zum neuen Premierminister ernannt. Vorher wurde der Präsident auf der Prager Burg vom bisherigen Premier Miloš Zeman über den Rücktritt seines Kabinetts informiert. Präsident Havel traf auch mit Spitzenfunktionären der Parteien zusammen, die im künftigen Koalitionskabinett vertreten sein werden. Sie informierten Václav Havel über die Zusammensetzung der neuen Regierung. Dieser soll wie allgemein erwartet, am Montag im Einklang mit der Verfassung vom Staatspräsidenten offiziell ernannt werden. Der designierte Premier Wladimír Špidla würdigte beim Treffen mit Václav Havel die Leistungen der alten Regierung, in der er das Amt des Vizepremiers und Arbeitsministers bekleidet hatte. Im zweiten geheimen Wahlgang wurde am Donnerstag der Kandidat der Sozialdemokraten Lubomír Zaorálek zum Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses gewählt. Zaorálek erhielt 101 Abgeordnetenstimmen, also die Minimalzahl, die er für seine Wahl brauchte. An der Wahl nahmen alle 200 Abgeordnete teil. Der einzige Gegenkandidat, der Vorsitzende der Bürgerdemokraten UDS, Václav Klaus, der den Posten des Abgeordnetenchefs in der vergangenen Legislaturperiode bekleidete, erhielt 74 Stimmen. Zaorálek dankte nach der Wahl dem Unterhaus. Klaus gratulierte ihm zu seiner Wahl und übergab ihm die Leitung der Abgeordnetensitzung. Die Stimmenzahl, mit der Lubomír Zaorálek zum Vorsitzenden des Unterhauses gewählt wurde, entspricht der Zahl der Abgeordneten der künftigen Regierungskoalition. Zu den Vizevorsitzenden des Abgeordnetenhauses sind von den 6 Kandidaten für diese Posten nur die Sozialdemokratin Jitka Kupčová und der Christdemokrat Jan Kassa gewählt worden. Die anderen Kandidaten waren auch im zweiten Wahlgang nicht erfolgreich. Das Unterhaus des tschechischen Parlaments wird insgesamt 6 Vizevorsitzende haben. Darüber entschieden die Abgeordneten am Donnerstagnachmittag. Die Entscheidung darüber, wer diese Posten bekleiden wird, rief den ersten Streit im neu gewählten Unterhaus hervor. Der Abgeordnete Svatopluk Karasek, der für das Bündnis Koalice gewählt wurde, stellte den demokratischen Charakter der kommunistischen Partei und die Kandidatur deren Fraktionsvorsitzenden Wojciech Filip für den Vizevorsitzenden des Unterhauses in Frage. Die Geheimwahl der weiteren 4 Vizevorsitzenden steht am kommenden Dienstag auf der Tagesordnung. Heute Vormittag ist die tschechische Krone im Vergleich mit den vergangenen Tagen bedeutend schwächer geworden. Der Kronenkurs betrug 29,70 Kronen für einen Euro. Nach Worten von Jan Urich von der Komerční Banka ist es unklar, ob hinter der Senkung des Kronenkurses eventuell die Zentralbank steht. Die tschechische Veterinärbehörde ist bereit, den Import des Hühnerfleisches aus EU-Ländern zu ermöglichen, die imstande sein werden, zu belegen, dass das Hühnerfleisch den in Tschechien gültigen Bedingungen entspricht. Dies erklärte am Freitag ein Sprecher der Veterinärbehörde in Prag. Der Hühnerfleischimport aus den EU-Ländern nach Tschechien ist seit Donnerstag verboten. Die EU-Kommission hat diese Entscheidung scharf verurteilt und zur Aufhebung dieser Maßnahme aufgefordert. Auch heute früh haben die Feuerwehrleute noch den großen Brand in der Textilfabrik Slezan in Starém Městě bei Uherské Hradiště in Südmähren liquidiert. Die Feuerwehr war die ganze Nacht lang im Einsatz. Nach Informationen ihres Sprechers wurde bislang niemand verletzt. Das waren die Nachrichten. Sie hören jetzt das Tagesecho. Durch die Sendung führt sie Olaf Barth.
Tagesecho.
Vielen Dank an das Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tagesecho. Zunächst eine kurze Themenübersicht. Schon beim ersten Abstimmungstest musste die neue Regierung um ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus zittern. Die tschechisch-deutschen Grenzgebiete werden in Zukunft gemeinsam werden. Und durch Karlo Vivari Karlsbad geistern in schwarz gehüllte Gestalten. All das erfahren Sie gleich. Und im Anschluss an unser Tagesecho erwartet sich Silja Schultheiß zum Medienspiegel. Schließlich ist es doch nicht zu einer Überraschung gekommen. Der Sozialdemokrat Lubomír Zaorálek wurde zum Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses gewählt und nicht Václav Klaus, der überraschend auch für diesen Posten kandidierte. Die knappe Stimmenmehrheit der neuen Regierungskoalition erwies sich jedoch nicht als hundertprozentig verlässlich. Martina Schneiberger war fast den Verlauf der konstituierenden Sitzung des neuen Unterhauses im Parlament zusammen.
Lubomir Zaorale gelang es nicht im ersten Wahlgang, seinen einzigen Gegenkandidaten, den Vorsitzenden der Bürgerdemokraten und bisherigen Abgeordnetenchef Václav Klaus, zu besiegeln. Die notwendigen 101 Abgeordnetenstimmen erhielt Zaorale erst im zweiten Wahlgang. Es handelte sich um eine Geheimwahl. Im ersten Wahlgang bekam er um 2 Stimmen weniger. Dies bedeutet, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach von 2 seiner Parteikollegen nicht unterstützt wurde. Die Abgeordneten des Bündnisses Koalition behaupten, sie hätten alle Zaorale ihre Stimme gegeben. Nach Informationen der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes hat keiner der Kommunisten Zaorale unterstützt. Dafür hat fast die Hälfte der kommunistischen Abgeordneten die Stimme Václav Klaus gegeben. Zaorálek stellte nach der Wahl fest, er sei sehr froh, dass die Koalition funktioniert. Es schien ihm weniger bedeutend, dass er erst beim zweiten Versuch gewählt wurde. Václav Klaus brachte seine Zufriedenheit damit zum Ausdruck, dass es gelang zu beweisen, dass es die Koalition im Unterhaus nicht einfach haben wird. Der neue Abgeordnetenchef Zaorálek räumte ein, er sei bei der Leitung der konstituierenden Sitzung etwas unsicher gewesen.
Der erste Verhandlungstag, das war schon eine kalte Dusche. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass es gut ist, die Verhandlungsordnung in kämpferischer Atmosphäre zu lernen. Ich bin froh, dass wir es ganz gut gemeistert haben, dass alles, was auf dem Programm stand, behandelt wurde.
Von den 6 Kandidaten für die Posten der Vizevorsitzenden wurden bislang jedoch nur Sozialdemokratin Edka Kupčová und Christdemokrat Jan Kasal. Die anderen 4 Kandidaten waren nicht einmal beim zweiten Wahlgang erfolgreich.
Drei tschechische Landkreise, die Region Ostbayern und die Bayerische Fremdenverkehrszentrale haben am Donnerstag in der westböhmischen Stadt Pilsen ein Abkommen über eine gemeinsame Werbestrategie unterzeichnet. Dagmar Kebalava berichtet.
Die Grenzregionen werden zusammenarbeiten und die Pilsener Agentur Allegro wird für ihre Aktivitäten Werbung machen. Dem Leiter der Agentur, Miloš Fuska, zufolge wird auf ihren Internetseiten ein dreisprachiges Angebot der Kulturveranstaltungen sowie touristischen Informationen zur Verfügung stehen. Seitens der deutschen Partner gäbe es ein großes Interesse und sie würden die Informationen ab September zuliefern, sagte ein weiterer Vertreter der Agentur. Jede beliebige Stadt könne Informationen über Reisen und Kultur unentgeltlich veröffentlichen. Die Internetseiten sind der Firma zufolge auch an ausländische Verbände weltweit angeschlossen. Diese Zusammenarbeit ist aber nicht neu und verläuft seit dem letzten Jahr, sagte für Radio Prag der Landeshauptmann des Landkreises Plzeň, Petr Zimmermann.
Rozhodli jsme se spolupracovat s vládními bavorskými kraji Horním Falsko a Dolním Bavorsko, protože jsou to naše přeshraniční.
Wir haben uns für die Oberpfalz und Niederbayern entschieden, weil dies unsere nächsten Partner sind. Im vergangenen November haben wir eine regionale Konferenz in Pilsen abgehalten, wo wir über die künftige Zusammenarbeit beraten haben. Dieses Jahr wird eine weitere in der Oberpfalz stattfinden. Es war ziemlich schwierig, sich die gegenseitigen Positionen zu erklären. Wir haben unseren bayerischen Kollegen erklärt, wie sich unser staatliches Verwaltungssystem ändert. Gemeinsam wollen wir beispielsweise grenzüberschreitende Projekte unterstützen. Konkrete Projekte werden dieses Jahr vorgelegt. Meine Kollegin Marketa Maurova hat bei den derzeit laufenden Filmfestspielen in Karlovy Vary, Karlsbad, einige sonderbare Gestalten getroffen. Was es damit auf sich hat, wird sie Ihnen nun erklären.
Schwarz gekleidete Leute auf den Straßen, schwarze Bier- und Wasserverkäufer auf der Kolonnade, Kinder mit schwarzen Luftballonen. Was soll denn das bedeuten, muss ein zufälliger Passant hier in Karlovy Vary fragen. Sind die Karlsbader so morbid, trauern sie, oder ist es einfach eine neue Mode? Nichts davon. Die Antwort lautet völlig anders. Auf dem Filmfestival wurde am Donnerstagabend der US-amerikanische Streifen Men in Black 2 Uhr aufgeführt. Und dies alles sind nur Werbetricks, die die Vorstellung begleiten. Haben Sie daher keine Angst, wenn Sie wohl auch anderswo in Tschechien ähnlichen schwarzen Figuren begegnen sollten? Die zweite Folge der erfolgreichen Science-Fiction-Komödie wird nämlich im ganzen Land gespielt und soll zum Reißer des diesjährigen Sommers werden. Das hiesige Festival neigt sich schon schnell seinem Ende. An den Zuschauern lässt sich jedoch keine Ermüdung beobachten. Das Interesse ist stets riesengroß, und zwar nicht nur bei Wettbewerbsstreifen, sondern auch bei ganz unbekannten Filmen. Vor jedem Kino, vor jeder Vorstellung wiederholt sich dieselbe Szene. Vor dem Eingang drängt sich ein Haufen der Leute, die keine Eintrittskarten haben und trotzdem hoffen, in den Saal zu kommen. Ich muss hinzufügen, dass es ihnen meistens auch gelingt. Die Veranstalter sind sehr benevolent und lassen sie jeden freien Sitz, aber auch alle Stufen und jeden freien Platz auf dem Boden sitzen. Der Mangel an Kinosälen, den die Festivalleitung als eines der brennendsten Probleme des Festivals nennt, ist hier wirklich fühlbar. Die Zuschauer sind fähig, 4-5 Filme pro Tag zu sehen. Die meisten Gespräche, die man hier mitbekommen kann, drehen sich darum, wohin, in welches Kino und in welchen Kinosaal man gerade in diesem Augenblick laufen solle. Weniger besucht als die Filme sind die Pressekonferenzen, auf denen sich manchmal nur ein paar Journalisten treffen. Auch da gibt es aber Ausnahmen. Einem großen Interesse erfreute sich am Donnerstag die Pressekonferenz der Tschechischen Assoziation der Filmproduzenten, bei der ein großes Ereignis in der tschechischen Kinematografie angekündigt wurde. Die Errichtung des sogenannten Tschechischen Filmzentrums. Seit Jahren wird über die Konstituierung eines staatlichen audiovisuellen Zentrums diskutiert, bisher gelang es aber nicht, das entsprechende Gesetz durchzusetzen. Die Filmproduzenten kommen daher mit ihrer eigenen Initiative, deren Aufgabe es ist, Informationen über den aktuellen Stand des tschechischen Films zu sammeln, zu verarbeiten und zu verbreiten, sowie Werbung und Promotion für den tschechischen Film in der Welt zu machen. Das nächste Ziel ist dabei das internationale Filmfestival und Filmmarkt in Berlin. Also auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Nachricht. Hoffentlich werden Sie künftig mehr Gelegenheit haben, tschechische Filme in Ihren Kinos zu sehen.
Dieses Wochenende steht in Regensburg im Zeichen der Jazzmusik. An dem internationalen Jazztreffen nehmen auch tschechische Musiker teil. Aus Regensburg meldet sich unser freier Mitarbeiter Christoph Amthor.
Schon zum 21. Mal findet in Regensburg das alljährliche Bayerische Jazz Weekend statt. Das 1982 mit 10 Bands und einem Budget von lediglich 2000 Mark ins Leben gerufen wurde, ist heute ein internationales Festival. An 15 Orten inmitten der malerischen Kulisse des mittelalterlichen Regensburgs treten inzwischen an 3 Tagen über 100 Bands auf. Neu ist diesmal nicht nur der vorgezogene Veranstaltungsbeginn, denn bereits am Donnerstagabend war an einem ungewöhnlichen Veranstaltungsort ein wenig außerhalb unter dem Motto Jazz in Eastern Europe internationaler Jazz zu hören. Was aber als die Osterweiterung des Weekends groß angekündigt wurde, beschränkt sich beim näheren Hinsehen auf 3 Bands, Sinja Dixieland Praha, das World Strings Trio aus Polen und Svetlana Banova aus Russland. Die 7 Tschechen des Sinja Dixieland Praha, Petr Hasman, Jiří Čihák, Jaroslav Zelený, Josef Wojtiček, Petr Kretschmer, Jan Velik und Stjepan Jaroši, die in Prag bereits durch ihre Auftritte aus dem Jazzclub Reduta einen Namen haben, sind allerdings nicht unbekannt in Regensburg, nehmen sie doch bereits das 7. Mal am Jazzweekend teil. Ihre Band besteht schon seit 24 Jahren und widmet sich mit Leib und Seele dem ursprünglichen amerikanischen improvisierten Dixieland, wobei sie besonders darauf Wert legen, dass auch jazzunkundige Zuhörer einen Zugang zu Musikern wie Maxi Spanius, Kid Oyes oder Louis Armstrong finden. Ein weiteres Mal wird die Prager Band, der die Ehre zukam, das Festival zu eröffnen, heute um 20 Uhr zu hören sein. Angesichts der Nähe zu den tschechischen Nachbarn und der überwältigenden Menge des kulturellen Austauschs auf anderen Gebieten kann dieser bayerische Vorstoß Richtung Osten, der gerade aus dem musikalisch hochinteressanten Prag lediglich dieselbe Band wie die Jahre zuvor gewinnen konnte, nicht völlig überzeugen. Die traditionelle Blickrichtung bleibt vorherrschend, das Erfolgsrezept wird beibehalten, doch riskiert damit der Veranstalter nach 20 Jahren den Anschluss zu verpassen. Lebt doch der Jazz nicht zuletzt auch von der Entwicklung und dem Experiment mit dem Neuen. Das Bayerische Jazz Weekend läuft noch bis zum 14. Juli. Christoph Amthor aus Regensburg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, von nun an heißt es immer freitags Zettel und Stift bereithalten. Wir beginnen wieder mit unserem Kochkurs im Fach Böhmische Küche. Indra Hildebrand-Sochor hält für Sie jeden Freitag nach dem Tagesecho ein leckeres Gericht bereit. Heute dreht sich dabei alles um ein ganz besonderes, das aus Sauerkraut zubereitet wird.
Wenn es in der tschechischen Küche einen besonders wichtigen Bestandteil gibt, so ist dies bestimmt das Sauerkraut. In einigen Familien noch hausgemacht, verrät der intensive Geruch in der Speisekammer gleich, wo sich der eingelegte Weißkohl befindet. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept und Geheimnis, wie das Kraut zubereitet wird, bevor es mehrere Wochen ruhen muss, um seinen besonderen Geschmack zu bekommen. Wer allerdings weniger Zeit in die Speisenzubereitung investieren möchte, für den haben wir heute einen besonders leckeren und noch dazu einfachen Rezeptvorschlag, bei dem das Sauerkraut die Hauptrolle spielt. Die Rede ist von Selnatschka, eine Sauerkrautsuppe. Zettel und Stift bereit? Es folgen die Zutaten. Sie benötigen 40 Gramm Speck, eine mittelgroße Zwiebel, 1 Liter Wasser, 250 Gramm Sauerkraut, 2 große Kartoffeln, 3 Esslöffel saure Sahne, 2 Esslöffel Mehl und dann je nach Geschmack Salz, Kümmel und süße Paprika. Zunächst den Speck in Würfel schneiden und in einer Pfanne glasig dünsten. Die fein geschnittene Zwiebel zugeben und goldgelb braten. Beides in einen großen Topf geben und mit dem Wasser übergießen. Hinzu kommen nun das Sauerkraut und die in Würfel geschnittenen Kartoffeln. Salz, Kümmel und die süße Paprika hinzufügen und alles zusammen ungefähr 40 Minuten weich kochen lassen. Das Mehl in der Zwischenzeit mit etwas kaltem Wasser verrühren und damit die Suppe binden. Noch einmal abschmecken, die saure Sahne hinzugeben und danach bitte nicht mehr kochen. Hierzu schmeckt übrigens am besten frisches Brot, zum Beispiel Graubrot oder Kümmelbrot. Und hier nun noch einmal die Zutaten zum Mitschreiben. 40 Gramm Speck, eine mittelgroße Zwiebel, 1 Liter Wasser, 250 Gramm Sauerkraut, 2 große Kartoffeln, 3 Esslöffel saure Sahne, 2 Esslöffel Mehl, Salz, Kümmel und süße Paprika. Viel Spaß beim Nachkochen und Dobro Chuť wünscht Ihnen Indra Hildebrand-Socher.
Soweit das Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Medienspiegel.
Seit Anfang der Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, hat Tschechien eine neue Regierung. Wie ihre Zusammensetzung von den tschechischen Medien kommentiert wurde, erfahren Sie im ersten Teil unseres heutigen Medienspiegels, zu dem wir Sie aus dem Prager Studio recht herzlich begrüßen. Weiter beschäftigen wir uns mit dem vergangene Woche angekündigten Ende der tschechischen Sendungen des inzwischen fast legendären Rundfunksenders Radio Freies Europa. Am Mikrofon sind mit Ihnen
Robert Schuster
und Silja Schultheis. Zu unserem ersten Thema. Auf den ersten Blick sieht man, dass dies ein vollkommen anderes sozialdemokratisches Team ist, schreibt die Tageszeitung Mladá fronta Dnes über die Zusammensetzung des neuen Kabinetts von Wladimír Špidla und fährt fort.
Špidlas Leute sind für Politiker schon fast allzu reinlich, pragmatisch, freundlich und anständig erzogen. Man könnte sie als moderne Sozialdemokraten europäischen Zuschnitts bezeichnen. Wladimír Špidla wird sich zu ihnen anders verhalten als Miloš Zeman, der seine Minister nur als Verbrauchsmaterial betrachtete und sie über Entlassungen nicht persönlich, sondern über die Medien informierte.
Soweit Mladá fronta Dnes in ihrer Mittwochsausgabe. Die Zeitung Hospodářské noviny geht auf die Zugeständnisse ein, die die Freiheitsunion, Demokratische Union und die Christdemokraten bei der Regierungsbildung gegenüber den Sozialdemokraten machen mussten. Besonders groß seien diese Zugeständnisse für die Freiheitsunion ausgefallen, schreibt das Blatt und führt aus.
Kein Ministerium der ersten Liga, keine Unterstützung für die Spitzenpolitiker der Freiheitsunion. Eine traurige Bilanz.
Weiter geht der Kommentator auf den noch im Raum stehenden Einfall der Sozialdemokraten ein, zusätzlich zum Außenministerium, an dessen Spitze künftig der Christdemokrat Cyril Svoboda steht, ein neues Ministerium für europäische Angelegenheiten einzurichten. Hierzu heißt es,
es ist kein Wunder, dass die Christdemokraten wie Teufel aus der Kiste gesprungen sind. Ohne weitere Erläuterungen und Einzelheiten lässt sich diese Initiative nicht anders interpretieren als ein Versuch, die Christdemokraten zu überwachen, wenn die Sozialdemokraten ihnen schon den Posten des Außenministers anvertraut haben. Cyril Svoboda ist zwar der Chef der den Sozialdemokraten nach Spidlas eigener Auffassung am nächsten stehenden Partei, aber Freundschaft hat offensichtlich ihre Grenzen.
Soweit Hospodářské noviny vom 9. Juli. Abschließend zu diesem Thema noch ein Auszug aus der Zeitung Pravo, die folgende Prognose für das Funktionieren des neuen Kabinetts aufstellt.
Die Probleme in der Regierung, die mit einzelnen Ministern entstehen können, werden unbedeutend sein gegenüber dem, was Špidla im Abgeordnetenhaus erwartet, wo er sich auf seine Wagenburg mit der magischen Stimmenzahl 101 von 200 stützt.
Im Schatten der Verhandlungen zur Regierungsbildung und nahezu unkommentiert von den tschechischen Medien blieb in der vergangenen Woche ein anderes Ereignis, dem wir uns im Folgenden zuwenden wollen. Am Dienstag vergangener Woche kündigte der Direktor der in Prag ansässigen und von den Vereinigten Staaten finanzierten Rundfunkstation Radio Free Europe, Radio Liberty, Thomas Dein an, dass die tschechischen Sendungen der Anstalt ab Ende September nicht mehr finanziert werden. Die offizielle Begründung hierfür lautete, dass der Sender neue Prioritäten und neue finanzielle Belastungen habe, die er vor dem 11. September vergangenen Jahres nicht hatte. Man wolle die dadurch eingesparten Mittel in Höhe von 650.000 US-Dollar für Sendungen in Länder verwenden, die im Rahmen des internationalen Kampfes gegen den Terrorismus bedeutsam seien.
Auch der Vertrag mit dem tschechischen Rundfunk, auf dessen Frequenzen Radiofreies Europa bislang auf Tschechisch sendet, werde aufgelöst, sagte Dein weiter. Olga Kopecka, die Präsidentin der tschechischen Redaktion von Radiofreies Europa, die wir vor dieser Sendung ans Mikrofon baten, will sich damit jedoch so einfach nicht zufrieden geben und hat eine Reihe von Schritten geplant oder bereits unternommen, um das endgültige Aus der tschechischen Sendungen zu verhindern.
Also zuerst versuche ich, die Verantwortlichen umzustimmen. Und dabei helfen mir die Briefe, Telefonate und E-Mails von tausenden Zuhörern, die entweder an uns oder an die amerikanische Botschaft oder sogar an verantwortliche Stellen in den Vereinigten Staaten, ja sogar an den Präsidenten Bush gerichtet sind. Und außerdem sammle ich Kontakte zu verschiedenen amerikanischen Stiftungen, die sowas wie Radiofreies Europa finanziell unterstützen könnten.
Die Beendigung der tschechischen Sendungen von Radiofreies Europa droht nicht zum ersten Mal. Als davon im Jahr 1993 die Rede war, protestierten die Zuhörer aber so stark, dass sie die Schließung dadurch verhindern konnten. Die ungarischen Sendungen von Radiofreies Europa hingegen wurden eingestellt. Was sind das eigentlich für Hörer, die sich auf diese Weise bemerkbar machten? Wie sieht überhaupt der Hörerkreis der tschechischen Sendungen von Radiofreies Europa aus? Hierzu noch einmal Olga Kopecka.
Das sind zum Beispiel Universitätsstudenten, Professoren oder Ärzte, natürlich Politiker. Ich habe noch nie einen Politiker getroffen, der nicht unsere Sendungen hört. Aber auch einfache Leute, sehr viele Rentner und auch zum Beispiel Busfahrer. Das ist sehr beliebt, unter den Busfahrern die Radiofreies Europa zu hören. Also der Kreis ist ziemlich weit.
Olga Kopecka arbeitet bereits seit 1965 bei Radiofreies Europa. Zunächst in München, wo der Sender bis 1995 ansässig war. Damals bestand die Hauptintention der Rundfunkanstalt darin, Länder, in denen die Meinungs- und Pressefreiheit unterdrückt wurde, mit objektiven Informationen zu versorgen. Haben nicht heute die tschechischen Sendungen angesichts der demokratischen Entwicklung in diesem Land wirklich ein bisschen ihren Sinn verloren, wie der amerikanische Präsident Bill Clinton bereits 1993 sagte, als zum ersten Mal die Schließung des Senders drohte?
Das glaube ich nicht, weil die tschechischen Medien schätzen manchmal die Wichtigkeit der Ereignisse und Entwicklungen nicht richtig ein. Wir waren zum Beispiel die Einzigen, die im Januar über eine internationale Konferenz, die in Prag stattfand, berichteten. Ihr Thema war die Rolle der Kirchen in der europäischen Vereinigungsprozess. Und wir haben auch mehr und objektivere Informationen über die Kosovo-Krise gebracht als die tschechischen Medien. Die meisten von uns sprechen mehrere Fremdsprachen und haben einen besseren Überblick über was geschieht in der Tschechischen Republik und auch in der Welt.
Gar, dass die Proteste der Hörer auch diesmal helfen könnten, die tschechischen Sendungen von Radiofreies Europa zu retten?
Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es sehr.
Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, ist unsere Sendezeit für heute wieder ausgeschöpft. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiederhören im nächsten Medienspiegel. Durch die Sendung begleiteten Sie
Robert Schuster
und Silvia Schultheiß. Da 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 da
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Olaf Barth. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.